Liebe Freundinnen und Freunde des dritten Frühlings, so wie es aussieht, wird es wohl ein langer und wohl auch einsamer, zumindest zurückgezogener Winter werden. Und es ist allmählich höchste Zeit, wenn man denn will, sich darauf vorzubereiten. Habt ihr euch ein Vorbild an den Eichhörnchen genommen, die ich euch hier mit den Augen von Albrecht Dürer oder vielleicht auch mit den Augen seines Zeitgenossen Hans Hofmann zeige? Wie wir alle wissen, vergraben Eichhörnchen im Herbst Unmengen von Nüssen als Vorrat für den Winter und vergessen dann viele von ihren Verstecken. Das passiert auch im größeren Maßstab. Die meisten Pflanzen erzeugen Unmengen von Samen, von denen nur die wenigsten wieder zu neuen Pflanzen werden, sondern dann zum Beispiel den Eichhörnchen zur Nahrung dienen. Vielleicht könnten oder sollten wir uns an dieser Großzügigkeit der Natur ein Beispiel nehmen. Unser aller Leben ist ja häufig auf Effizienz getrimmt, beherrscht von der Frage, was bringt mir das? Stattdessen könnten wir auch wie die Eichhörnchen hier und da mal großzügig ineffizient sein. Zurück zur Frage nach den Vorräten für den dunklen Winter. Ich meine weniger den Schrank mit den Lebensmittelvorräten und natürlich dem Klopapier, als vielmehr das, was man als Soul Food, als Seelennahrung bezeichnen könnte. Zum Beispiel eine Liste mit Lektüre für die langen Abende, mit Musik gegen den Blues oder mit Projekten wie jetzt aber endlich einmal Yoga oder nun doch einmal gründlich sortieren, gründlich aufräumen und ausmisten oder, und dafür braucht man, glaube ich, ziemlich viel Zeit, Prousts auf der Suche nach der verlorenen Zeit lesen. Thema Listen. Da wäre ein entsprechendes Buch das Verzeichnis einiger Verluste von Judith Schalansky. Ein weiterer zur aktuellen Lage passender Lektüre-Tipp ist die schon vor Corona verfasste Gebrauchsanweisung fürs Daheimbleiben von Harriet Köhler, die ganz und gar nicht moralinsauer Rezepte für eine Neuentdeckung der eigenen näheren Umgebung und damit gegen den Overtourism vorschlägt. Und immer noch gilt, was einmal eine ältere Dame in der U-Bahn zu mir meinte, gute Bücher kann man 7-mal lesen. Und passend zum aktuellen Lockdown will ich heute einen Blick auf Menschen werfen, die sich aus freien Stücken oder gezwungenermaßen aus der Gesellschaft zurückgezogen haben. Zunächst, ebenfalls von Dürer, ein Blick in die Studierstube des heiligen Hieronymus. Hieronymus im Gehäuse, wie es so schön heißt. Und wie ein Gehäuse umfasst diese Studierstube den Heiligen und bietet ihm alles, was er braucht. Das seitlich durch das Fenster fallende Licht, einen Tisch mit einem zusätzlichen Schreibpult, zusätzliche Kissen, falls die Stühle einmal zu hart werden sollten, und schließlich einen rätselhaften Kürbis, der von der Decke herabhängt. Sanduhr und Totenschädel mahnen an die verrinnende Zeit, doch hier ist alles Gegenwart und Konzentration. Gefährten und zugleich Schutz sind ihm zwei friedlich schlafende Tiere, ein Hund und ein Löwe. Letzterer ein Begleiter seit seiner Zeit in der Wüste, in die sich Hieronymus vor dem Lärm der Welt zurückgezogen hatte. Hieronymus ist nicht der Einzige, der in die Wüste gegangen ist, um dort Gott zu suchen und zu sich selbst zu finden. Ganze Generationen von sogenannten Wüstenvätern haben es ihm gleich getan. Doch der Einsiedler bleibt nicht lang allein, berichten uns die alten heiligen Legenden, zum Beispiel über Symeon Stylites, den Säulenheiligen, dem Louis Buñuel in seinem Werk Simon in der Wüste 1965 ein filmisches Denkmal gesetzt hat. Fremd und befremdlich mutet uns diese Form der Askese heute an. Die Stasis, das Stehen auf einer Säule. Doch die Menschen ziehen zu ihm und seinen Nachfolgern hinaus in die Wüste, um diese menschlichen Ausnahmegestalten, diese Absonderlichkeiten selber zu sehen, vielleicht sogar ein Wunder zu erleben. Und Sie ziehen hinaus, um sich Trost und Rat zu suchen. Diejenigen, die fern vom Zank und Zwist in der Welt sind, so ist wohl die Hoffnung, können vielleicht dazu beitragen, Zank und Zwist in der Welt ein wenig kleiner werden zu lassen. Selbst Fürsten erbitten Rat von denen, die doch offensichtlich gänzlich machtlos sind. So wird es auch von Nikolaus von Flüe oder, wie er auch genannt wird, Bruder Klaus berichtet, der im 15. Jahrhundert in der Schweiz gelebt hat. Es werden auch Zeichen gesetzt, um an diese Ausnahmepersönlichkeiten zu erinnern. Ein Beispiel aus unserer Zeit ist die Bruder Klaus Feldkapelle, die eine Landwirtsfamilie aus der Eifel 2005 bis 2007 aus Dankbarkeit für ein gutes und erfülltes Leben, wie sie selber sagen, errichten ließ. Wie ein weithin sichtbares Zeichen steht die vom Schweizer Architekten Peter Zumthor entworfene Kapelle auf einem Feld in der Nähe von Mechernich. Ganz reduziert ist die Formsprache. Ein hochaufragender, fünfeckiger Kubus mit massiver, dreieckiger Tür. Das Innere zeugt von der Entstehung des Baus. Am Beginn stand eine zeltförmige Konstruktion aus 112 Fichtenstämmen, die dann vom Kapellenkörper aus Stampfbeton umgeben wurde. 3 Wochen lang wurde im Innern ein Feuer unterhalten, um die Stämme leichter von den Wänden abzulösen. Die Spuren dieser Entstehung ist in dunklen Wänden auch im Nachhinein abzulesen. Licht erhält der Innenraum nur durch eine Öffnung in der Decke und kleine, gleichfalls durch die Konstruktion bedingte Öffnungen in den Wänden, die mit Glaspfropfen verschlossen wurden. Es ist ein intimer Raum, gedacht für die persönliche Meditation und die Erinnerung an einen Einsiedler aus längst vergangener Zeit. Dabei ist das Leben dort draußen, in der Einsamkeit, in der Wüste nicht immer einfach. Insbesondere der Kampf des heiligen Antonius mit den Dämonen ist über die Jahrhunderte ein beliebtes Bildthema. Ich zeige nicht die berühmte und facettenreiche Fassung von Hieronymus Bosch, sondern ein weniger bekanntes Werk von Jan Balance de Kock aus dem frühen 16. Jahrhundert. Im Zentrum des Bildes kniet der schwarz gekleidete Heilige und versucht, sich auf seine Lektüre zu konzentrieren. Doch das wird nicht einfach sein, denn er ist von mancherlei Gestalten umgeben. Darunter natürlich eine Repräsentation der Fleischeslust, verkörpert von einer jungen, weiß gekleideten Frau, die vor ihm steht. Und hinter ihm vielleicht sogar noch einmal die Fleischeslust, diesmal in ihrer dunklen, abgründigen Seite der dämonischen Figur, die über ihm einen roten Mantel ausbreitet. Symbole von Reichtum und Macht werden gezeigt und doch insgesamt überwiegt der Eindruck von eher diffusen Bedrohungen. Die Versuchungen des heiligen Antonius bieten Künstlern die Gelegenheit, auch die eigenen Dämonen und Obsessionen im Bild zu fassen. Doch ich denke, wir alle kennen solche und auch andere Dämonen, die uns in schlaflosen Nächten zusetzen, mit Sorgen, Ängsten, Befürchtungen, womöglich auch mit Schuldgefühlen. Es gibt von Zhuangzi, einem chinesischen Philosophen aus dem 4. vorchristlichen Jahrhundert, den ich ansonsten sehr schätze, eine Geschichte, die mir, je länger ich darüber nachdenke, zunehmend unplausibel vorkommt. Die Geschichte erzählt von dem erfolglosen Versuch eines Mannes, vor dem eigenen Schatten zu fliehen. Doch je schneller er läuft, desto schneller läuft auch sein Schatten, bis er schließlich erschöpft zusammenbricht und stirbt. Zhuangzis Fazit lautet, wie unendlich dumm von ihm, er hätte doch nur anhalten müssen, dann wäre auch der Schatten stehen geblieben. Doch so einfach ist es wohl nicht. Ganz im Gegenteil. Ich glaube, deshalb rennen so viele Leute, sind ständig unterwegs auf der Suche nach Ablenkung, weil sie wissen, wenn sie stehen bleiben, wenn sie zur Ruhe kommen würden, dann würden diese Schatten lebendig werden, wie es uns die Bilder von Antonius zeigen. Und, ungerecht wie die Welt nun einmal ist, ist es auch nicht einfach so, dass die Größe der Schatten der Größe unserer Verfehlung entspricht, sondern der eine wird mehr, der andere weniger von ihnen geplagt. Und dann hilft es leider auch nicht, sich zu sagen, ich bin doch schon groß und weiß, dass es keine Gespenster gibt. In einem hat schon sie recht. Erst wenn der Mann stehen bleibt, hat er die Gelegenheit, sich seinen Schatten zu stellen und dann vielleicht auch festzustellen, dass sie so bösartig oder machtvoll doch nicht sind. Aber dazu braucht es wohl eine gehörige Portion Courage. Allerdings, was ist die Alternative? Schon Knigge warnt, wer täglich herumrennt, wird fremd in seinem eigenen Haus. Wer immer in Zerstreuung lebt, wird fremd in seinem eigenen Herzen, muss im Gedränge müßiger Leute seine innere Langeweile zu töten trachten, büßt das Zutrauen zu sich selber ein und ist verlegen, wenn er sich einmal vis-à-vis des Wong Mem befindet. Zitat Ende. Während die Wüstentäter sich freiwillig aus der menschlichen Gesellschaft zurückgezogen haben, war Nelson Mandela durch seine jahrzehntelange Inhaftierung gezwungenermaßen von der Welt getrennt. Der Künstler Uriel Orloff bezieht sich in seinem Werkzyklus Theatrum Botanicum unter anderem auf den Garten, den Mandela im Gefängnis auf Robben Island angelegt hat. Dass es bei diesem Garten nicht nur um die Erträge ging, beschreibt Mandela in seiner Autobiografie. Ein Garten war eines der wenigen Dinge, die man bestimmen konnte. Einen Samen auszubringen, die Pflanze wachsen zu sehen, sie zu versorgen und dann zu ernten, ermöglichte eine einfache, aber anhaltende Zufriedenheit. Das Gefühl, der Hüter dieses kleinen Fleckchens Erde zu sein, vermittelte einen Geschmack von Freiheit. Mandela ist es gelungen, die Haft zu überstehen, ohne zu verwittern, sogar mit einem Geschmack von Freiheit. Eine beeindruckende Leistung. Eine Leistung oder vielleicht auch eine Gabe, die zeigt, Freiheit liegt nicht, oder zumindest nicht allein, in den äußeren Umständen. Eines von Mandelas Lieblingsgedichten war Invictus des englischen Dichters William Ernest Henley, dessen Leben durch eine schwere Krankheit überschattet war. I am the master of my fate, I am the captain of my soul. Oder auf Deutsch, ich bin der Meister meines Los, ich bin der Captain meiner Seele, lauten die letzten beiden Zeilen. Ein Gedicht, mit dem ein Dichter aus dem 19. Jahrhundert einem Bürgerrechtler aus dem 20. Jahrhundert geholfen hat, die schwere Zeit im Gefängnis zu überstehen. Und schließen möchte ich nochmals mit einem Zitat von Mandela, das vielleicht auch im Hinblick auf Zhuang Zis Geschichte mit den Schatten hilfreich sein könnte. Mandela? Wenn du Frieden schließen willst mit deinem Feind, dann arbeite mit ihm. Dann wird er dein Partner. Und, wenn es dann heute doch zu düster war, mit all den Dämonen und Wüsten, das nächste Mal wird es wieder leichter, dann kommen wir endlich zu Kim Kardashian und Marie Antoinette.